Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 46. Wie ein kleiner Palast waren die Räume des Zoroastra, des Wegerhalters, wie er von jetzt an hieß, an den stattlichen Palast des Hafiz gefügt. Ein Reich für sich und doch dem Ganzen angeschlossen. Hier wirkte Yadasa mit ihren Dienerinnen, denen sich in getrennten Räumen zur Bedienung des Zoroastra einige Männer gesellten. Es war ein Reich voll Frieden und Frohsinn. Die beiden Hallen waren bereits fertiggestellt, jedoch fehlte ihnen noch der Schmuck. Hafiz konnte es kaum erwarten, bis er dem Freund zeigen konnte, was er sich dafür erdacht hatte. Ganz gleich lang und breit waren die beiden großen Räume. Sie grenzten aber nicht aneinander, sondern zwischen ihnen lagen mehrere kleine Gemächer, in die sich Yadasa und Zoroastra zu stiller Betrachtung zurückziehen konnten. Andere ähnliche Räume waren zur Aufbewahrung von Schalen und dergleichen gedacht. Das Gebäude wirkte nach außen hin wie ein gleichmäßiges Viereck. Das flache Dach vervollständigte diesen Eindruck. Hafiz hatte schon allerhand herbeigeschafft, was den Räumen als Schmuck dienen konnte, aber er wollte nichts anbringen lassen, was nicht von dem obersten Priester des Landes gutgeheißen war. Zunächst mussten die Bauten zur Unterbringung der Schüler besichtigt werden, die in Gärten eingebettet rechts und links von dem Hallenbau lagen. Auch sie waren langgestreckte Baulichkeiten, die sich wenig von den sonst üblichen unterschieden. Sie waren schon von den aus Yadasas Heimat mitgekommenen Jungfrauen und Jünglingen bewohnt. Bei den Männern führte Sadi die Aufsicht, der mit seinen Mobeds ebenfalls eingezogen war. Für die Frauen bestimmte Yadasa diejenige, die über das Wohlergehen der anderen zu wachen hatte. Sehr bald entwickelte sich reges, arbeitsreiches Leben, das in festgefügten Bahnen schwang. Täglich lehrten Zoroastra und Yadasa in den beiden Hallen. Während sie danach die Frauen in allerhand weiblichen Arbeiten unterwies, die nutzbringend zur Ausschmückung der Räume, zur eigenen Bekleidung oder für Arme waren, suchte Zoroastra Hafiz auf oder begab sich zu Jayava, der stets voll Freude sein Kommen erwartete. Zwischen dem Alten und Yadasa hatte sich sofort ein enges Band geschlungen. Er erkannte ihre Reinheit, die durch nichts zu trüben war, ihren aus Arbeitsfreudigkeit erblühenden Frohsinn, ihr tiefes Verankertsein im Glauben. Ergriffen hatte er sie gesegnet, als Zoroastra sie ihm zugeführt hatte, aber er fühlte, dass der Segen von ihr auf ihn zurückströmte. Yadasa, Gesegnete, lehre unsere Frauen, dass sie dir ähnlich werden, hatte er sie gebeten. Später sagte er, so lange hatte ich noch leben wollen, bis ich dein Weib segnen konnte, Zoroastra, du Glücklicher. Jetzt bitte ich Ahura Mazda, dass ich auch noch deinen Sohn schauen darf. Ich weiß, er wird es mir gewähren. Inzwischen waren auch die bei der Feier erwählten Jünglinge eingetroffen, die sich in großer Begeisterung um ihren Meister scharten. Meister, Meister, das war jetzt der Name, mit dem ihn alle riefen. »Seit ich den Zoroastra gefunden, habe ich keinen eigenen Namen mehr«, sagte er einmal wehmütig zu Jayava. »Freue dich dessen, mein Sohn«, war die Antwort des Greises. Es ist ein Zeichen dafür, dass du dich selbst aufgegeben hast. Du lebst nur noch in deinem Amt. Möge es so bleiben, auch wenn Kinderlippen dir zujauchzen werden. Das gab Zoroastra zu denken. Noch hatte der verheißene Sohn sich nicht angekündigt, aber da er verheißen war, würde er nicht ausbleiben. Würde das eine Gefahr für sein Amt bedeuten? Eine zarte Scheu hielt ihn ab, mit Yadasa darüber zu reden, mit der er sonst alles besprach. Aber er brachte seine widerstreitenden Gedanken an den Thron Ahura Mazdas und der lichte Bote half ihm zur Klarheit. Du darfst dich einer jeden Gabe freuen, die Gottes Güte dir beschert, sagte der Lichte. Nur darfst du nie zwischen dich und Gott sie treten lassen. Denke an die Gebote des Höchsten und du hast Antwort auf alle deine Fragen. Als die Hallen ausgeschmückt waren, sagte Zarathustra, wie oft er nach Gottes Willen Andacht darin halten dürfe. Für den Anfang wird es genügen, wenn ihr jedes Mal bei vollem Mond zusammenkommt, hatte der Bescheid gelautet, an den der oberste Priester sich nun hielt. An den kommenden Vollmondabenden fanden sich Schülerinnen und Schüler, die Hofhaltung des Fürsten und deren Angehörige, in einer der Hallen ein, wo Zarathustra seines Amtes waltete. Er begann die Andacht mit einem freigesprochenen Gebet, in dem er, außer der Bitte um Segen für diese Stunde, alles vor den Höchsten brachte, was gerade die Herzen des Volkes beschäftigte. Danach legte er ihnen die Gebote aus oder kündete vom Sao Xiant. Ein abermaliges Gebet schloss den ersten Teil dieser Andachtsrunde. Danach schritt die Versammlung in die andere Halle, wo ebenfalls alle Sitze im Kreise angeordnet waren und wo Zarathustra, in der Mitte stehend, alle an ihn gerichteten Fragen beantwortete. Hier war es auch, wo Yadasa auf seinen Wunsch immer dann zu den Menschen sprach, wenn sie etwas zu künden hatte. Ihre geistige Verbindung mit den oberen Reichen wurde immer stärker und lichter. Vieles durfte sie lehren, was ihr von oben geschenkt wurde. Wie eine Priesterin stand sie dann inmitten der Menschen in ihrem weißen, schlichten Gewande. Ihre irdischen Augen schauten über die Menge hinweg, ohne sie wahrzunehmen. Weit geöffnet war ihr geistiges Auge und wundervolle Wahrheiten strömten durch sie hindurch. Das waren unvergessliche Augenblicke für alle, die sie miterleben durften. Es konnte nicht ausbleiben, dass die Kunde von den Andachten sich in der Stadt verbreitete. Ein Bewohner nach dem anderen kam mit der Bitte, teilnehmen zu dürfen. Es wurde niemandem verweigert, der versprach, sich still und gesittet verhalten zu wollen. Auch der Atravan hatte davon erfahren, wie hell neben ihm ein neues geistiges Leben zu erblühen begann. Er hatte sich immer nur mit seinen Mobbits befasst, sich niemals um andere Leute gekümmert. Seine Vorgänger waren im Lande herumgeritten. Er hatte es verschmäht und gesagt, wer ihn sehen wolle, solle zu ihm kommen. Nun plötzlich besann er sich auf diese vernachlässigte Pflicht. Wohl hatte Zarathustra ihn abgesetzt, aber darum wollte er sich nicht sorgen. Er hielt es jetzt für richtig, die Leute im Land aufzusuchen. Da er keine Pferde hatte, mussten seine Mobbits ihn tragen. Er hätte gut mit ihnen wandern können, doch dazu dünkte er sich zu vornehm. Bei dieser beschwerlichen Reiseart verbot es sich von selbst, gebirgige Gegenden aufzusuchen. So blieben sie in der Ebene. Und so kamen sie zunächst in eine Ortschaft, in der sich Zoroaster schon mehrmals aufgehalten hatte und deren Bewohnern dies auch anzumerken war. Der Atravan hatte sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, wie er den Leuten gegenübertreten, was er mit ihnen reden sollte. Das würde ihm schon rechtzeitig einfallen, meinte er. Bei der vornehmsten Hütte klopfte er an und begehrte Gastfreundschaft. Sie wurde ihm gewährt, wie sie jedem Wanderer geboten wurde. Er durfte mit seinen Begleitern in einer Art Scheune übernachten. Dorthin wurde ihnen auch ausreichende, aber sehr einfache Speise gebracht. So hatte er sich die Aufnahme nicht vorgestellt. Empört schritt er zu der Hütte hinüber, aus der fröhliche Stimmen tönten. Er hatte gemeint, die Familie beim Mahl zu finden. Stattdessen traf er Frauen, plaudernd und mattenflechtend. Sie wiesen ihm mit Entrüstung die Tür. Er solle bleiben, wo die Freundlichkeit des Hausvaters ihn untergebracht habe. »Wo ist der Hausvater?« fragte er bescheidener. »Er sei auf dem heiligen Platz«, lautete die Antwort, die er nicht verstand, da er von solchem Platz nichts wusste. So zog er vor, zunächst von den Speisen zu essen, die die Mobbits ihm übrig gelassen hatten. Dann suchte er den Platz. Weit hatte er nicht zu gehen. In der Mitte der Ortschaft war ein mit Steinen abgegrenzter kreisrunder Raum, in dem sich anscheinend die ganze männliche Bevölkerung aufhielt. Lebhaft gingen Reden und Gegenreden hin und her. Der Atrawan trat in den Kreis der Männer. Das Gespräch verstummte. Alle Blicke richteten sich auf den Eindringling. »Fremder, es ziemt sich nicht störend, in einen Kreis zu treten«, rügte ein älterer Mann. »Kehre dahin zurück, wo Barmherzigkeit dir ein Nachtlager gewiesen hat.« »Ich bin Besseres gewöhnt«, begann der Bestürzte, wurde aber jäh unterbrochen. »So hättest du bleiben sollen, wo du es besser hattest.« »Ich bin der Atrawan«, brüstete sich der Priester. Aber auch das half ihm nichts. »Es gibt keinen Atrawan mehr«, sagte der Oberste der Ortschaft ernst. »Die neue Zeit ist angebrochen. Zu Roasta ist der Wegbereiter des Saoshiand. Mehr brauchen wir nicht.« Der Priester wollte noch mehr sagen, aber indem sie ihm bedeuteten, dass er störe, führten zwei Männer ihn zu seinem Nachtlager. Es blieb ihm nichts übrig, als sich zu fügen. Er versuchte am folgenden Tage nicht mehr, die Leute von seiner Würde zu überzeugen, sondern ging mit seinen Anhängern still seines Weges. Erst am übernächsten Tage erreichte er abermals eine Ortschaft. Dort suchte er den Ältesten und berichtete, er komme im Namen und Auftrag des Zoroaster. Voll Freude wurde er aufgenommen. Mahlzeit und Nachtlager zeigten, wie hoch in Ehren man den Wegbereiter hielt. Dann wollten die Leute wissen, was er ihnen zu bestellen habe. Er sagte, er solle sich von ihrem Wohlbefinden überzeugen. »Weiter hast du dir nichts aufgetragen?« forschte der Älteste nachdenklich. »Solltest du uns nichts künden?« »Ich soll selbstverständlich eure Fragen beantworten«, gab der Atrawan zurück, der annahm, mit diesen Fragen leicht fertig zu werden. Er wurde zum Abend auf den heiligen Platz gebeten und fand sich der gesamten männlichen Einwohnerschaft gegenüber, die gespannt auf das warteten, was er künden wollte. Da aber zeigte es sich, dass der Priester durchaus nicht wusste, was Zoroaster gewöhnlich lehrte. Er konnte auf keine Frage antworten. Wo er es versuchte, missglückte es. Es bedurfte nur wenigen Scharfsinn, um den Leuten zu zeigen, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hatten. Voll Empörung befahlen sie ihm, am nächsten Tage die Ortschaft zu verlassen. »Wir sollten dich ja in der Nacht noch fortschicken«, sagten sie. »Aber wir haben von Zoroaster gelernt, dass wir so mit den Leuten umgehen sollen, wie wir es für uns selber wünschen. Und wir würden nicht gern in der Nacht ohne Obdach sein. Also bleibe bis morgen.« Und der Atrawan war nicht so stolz, es anzunehmen. Danach aber war ihm das Reisen verleidet. Entmutigt kehrte er in die Hauptstadt zurück. Da fand er, dass auch dort für ihn kein Platz mehr war. Niemand kümmerte sich um ihn. So blieben auch die Gaben und frommen Opfer aus, von denen er sich bisher genährt hatte. Was sollte er tun? Drei seiner Mobbits verließen ihn und kehrten in ihre Heimat zurück, darunter auch der Älteste, der versprochen hatte, ihn niemals zu verlassen. Die Reise hatte ihm gezeigt, dass der Priester keinerlei Verbindung mit Gott oder den Göttern hatte. Inzwischen aber hatte die Zahl der sich um Zarathustra scharenden Schüler ständig zugenommen. Er konnte daran denken, die ersten auszusenden. Viel hatten sie in sich aufgenommen, von ewiger Weisheit. Wohl erfahren waren sie im Beantworten von Fragen aller Art. Daneben waren sie an einfaches Leben gewöhnt und hatten gute Sitten angenommen. Sie freuten sich auf die Tätigkeit als Priester. Sie sollten Andachten halten, wie sie es hier gewöhnt waren. Einen Mann aus Yadasas Heimat schickte er in die Ortschaft, wo Mosa zurückgeblieben war. Er sollte den früheren Begleiter Zoroasters dort für längere Zeit ersetzen, während Mosa die jungen Priester in die anderen Ortschaften geleitete. Eigentlich hatte Zarathustra dies tun wollen, aber er erhielt Bescheid aus dem Licht, dass er die Hauptstadt jetzt nicht verlassen dürfe. Wunderbare Bilder zeigten sich ihm jetzt wieder in den Nächten. Bald sah er sich wie einen Baum, der Früchte trug, die im Reifen hierhin und dorthin rollten, überall Wurzel schlugen und zu herrlichen Bäumen wurden. Dann wieder sah er seine Schüler wie Vögel nach den Körnern picken, die er ihnen vorstreute. Da kam ein fremder Vogel und pickte mit. Die Schüler wollten ihn verscheuchen, aber eine Stimme rief: »Lasset ihn nehmen, was er braucht. Er will es nicht für sich. Jenseits des Gebirges harren andere Früchte.« Dann kam abermals ein Bild. Da sah Zarathustra über das hohe Gebirge, das im Osten sein Land von anderen Reichen zu trennen schien. Und während die Berge, die zu Iran gehörten, fast klein erschienen, zeigten sich himmelhohe Steingebilde hinter ihnen, die teils schroff, teils langsam abfielen. Und dort wohnten Menschen, viele Menschen. Sie streckten Zarathustra flehend die Hände entgegen: »Hilf uns!« Tiefen Eindruck machten ihm diese Bilder, die ihm sicherlich etwas sagen sollten. Er sprach mit Yadasa darüber, die ihm versicherte, zur rechten Stunde würden die Bilder wieder vor seinem Geist aufsteigen und ihm dann etwas zu sagen haben. Sie sei ganz sicher, dass sie jetzt nur eine Vorbereitung für Künftiges gewesen seien. Yadasa ging schon seit längerer Zeit mit ihren Helferinnen, denen sich auch immer wieder neue gesellten, in die Hütten, wo Armut oder Krankheit Hilfe notwendig machte. Die Mädchen und Frauen trugen zu diesen Gängen die gleichen schmucklosen weißen Gewänder, wie Yadasa sie liebte. Das hatte ihnen den Beinamen »die weißen Schwestern« eingetragen, auf den sie sehr stolz waren. Schwestern aller Leidenden wollten sie gerne sein. Allmählich kamen von hier und dort aus dem Lande von den Priestern Botschaften und Bitten um die Hilfe einer solchen weißen Schwester, so dass auch diese anfingen, sich langsam über das ganze Land zu verteilen. Da, im dritten Jahr ihrer Anwesenheit in der Hauptstadt, schenkte Yadasa einem gesunden Knaben das Leben, dem sie nach der Weisung des lichten Boten den Namen Vistaspa gaben. Diesen Namensgebung vollzog Zarathustra in der heiligen Halle vor allem Volk. Es war die erste, die in dieser Art gefeiert wurde. Später wurden bei jeder Andacht Kinder gesegnet und benannt, wenn die Eltern es wünschten. Jayava hatte wirklich des Kindes Geburt noch erlebt. Sein Wunsch, es segnen zu dürfen, war von Ahura Mazda erfüllt worden. Als Yadasa es dem Greise brachte und auf seine Bitte in seine Arme legte, da kam der Sehergeist über den Uralten. »Ahura Mazda, du Erhabener, Ewiger, ich danke dir, dass du mich gewürdigt hast, diesen Knaben zu schauen«, rief er in Verzückung. »Knabe, Du bist berufen, das Werk deines Vaters fortzusetzen. Ganz Iran sollst du einigen unter der Lehre, die er uns nach dem Willen Ahura Mazdas bringen durfte. Du wirst aber kein Priester werden, sondern König des ganzen weiten Reiches. Als solcher wirst du der Verwalter der ewigen Weisheit, des Wissens um Gott sein. Stark wirst du sein im Glauben, rein und treu, und der Segen Ahura Mazdas wird auf dir ruhen. Deine Nachkommen werden groß werden. Mit starker Hand werden sie das Reich regieren und die Nachbarländer sich untertan machen. Erst viel später werden menschliche Anmaßung und menschlicher Übermut die Herrschaft gewinnen über die Seelen. Dann wird das unermesslich große Reich in Trümmer fallen. Das Wissen um Gott wird versinken. Falsche Götter werden an seine Stelle treten. Ich sehe Mord und Brand, rauchende Trümmer und zerfallende Städte. Ich sehe die Nachkommen unseres Volkes herabsinken von ihrer Höhe. Vermischen werden sie sich mit anderen Völkern. Ihre Reinheit ist dahin. Wehe, wehe. Einen Augenblick schwieg der Alte. Mit geschlossenen Augen sank er in sich zusammen, so dass man meinte, er sei entschlafen. Plötzlich richtete er sich auf. Ich sehe aber eine neue Sonne aufgehen über Iran, jubelte er mit völlig veränderter Stimme. Der weiße Wundervogel fliegt über das Land. Auf dem Berge Aramastas wird der Erbe stehen und unsichtbare Diener werden ihm bringen, was sein ist. Abermals stockte er, um dann noch jubelvoller fortzufahren. Der Erbe aber ist der Saoshiand. Ich sehe es. Kind, dein Vater darf der Wegbereiter und Wegerhalter der Saoshiand sein. Du aber wirst sein Diener sein auf Erden und in Ewigkeit. Alle hatten ergriffen gelauscht. Und während Zorathustra und Hafiz sich um den Seher bemühten, trug Yadasa leise ihr gesegnetes Kind in ihre Gemächer. In dieser Nacht entschlief Jayava. Seine Züge waren von himmlischem Frieden übergossen, als habe er Schönes schauen dürfen. Wie alt er geworden war, vermochte niemand zu sagen. Er war immer da gewesen, meinten die Leute. Auf seinen eigenen Wunsch begruben sie ihn nicht, wie Zarathustra es so gern getan hätte. Sie trugen den Leichnam zu den Türmen des Schweigens und legten ihn dort den großen schwarzen Vögeln hin. Es soll nichts Irdisches von mir übrig bleiben, hatte Jayava gewünscht. Seinen Wunsch ehrten sie. Er fehlte allen Palastbewohnern. Man konnte sich ein Leben ohne den Alten nicht mehr vorstellen, aber allmählich gewöhnten sie sich daran. Fürst Hafiz verbrachte nun viele Abendstunden im kleinen Palast bei seinem Nachfolger, wie er Vistaspa nannte. Von Liebe und Sorgfalt umgeben, wuchs der Kleine heran. Da kam eines Tages ein noch junger Mann zu Zarathustra und begehrte, in den Kreis seiner Schüler aufgenommen zu werden. Seine Gesichtszüge waren anders als die der Iraner, wenn auch seine Haut der ihren ähnlich war. Glatt fiel sein schwarzes Haar vom Scheitel herab und war rings um den Kopf verschnitten. Sehr glänzend waren die dunkelbraunen Augen, über die sich meist die Lider legten, so dass das Gesicht seltsam ruhig erschien. Zarathustra fragte ihn nach seiner Herkunft. Entweder wusste der Mann nicht, woher er kam, oder er wollte es nicht sagen. Jedenfalls bekam der Fragende keine klare Antwort. »Warum möchtest du wissen, woher ich stamme, du Weiser? Genügt es dir nicht, dass ich von dir weiß und dein Schüler sein möchte?« fragte er. Er sprach die Sprache des Landes, Und doch mischte sich ein fremder Ton hinein. »Du bist ein Fremdling in Iran«, gab Zarathustra zurück. »Ich habe aber nur Iraner aus allerlei Stämmen unter meinen Schülern. Dabei möchte ich es auch lassen.« Einen Augenblick schaute der Fremde ruhig auf den, der ihn abwies. Dann sagte er, »Zarathustra, pflegst du deine Früchte alle, um den Stamm des Baumes zu sammeln?« Der Weise verstand den Sinn dieser Frage nicht. Da fragte der Fremde abermals, »Zarathustra, warum verscheuchst du den fremden Vogel, der mit deinen Schülern picken will?« Ha, nun wusste der Meister, was der Jüngling meinte. Er wusste aber auch, was die einst unverstandenen Bilder ihm hatten sagen sollen. Der Fremde aber fuhr fort, »Lasset ihn nehmen, was er braucht. Er will es nicht für sich. Jenseits des Gebirges harren andere der Früchte.« Dieser Worte hätte es nicht bedurft, um Zarathustra zu zeigen, dass der Fremde auf Ahura Mazdas Wunsch sich hierher begeben hatte. Willig nahm der Meister den neuen Schüler auf, der sich Miang Fong nannte. Einen solchen Schüler hatte er noch niemals gehabt. Oft hatte Zarathustra Mühe, in die von ihm gestellten Fragen einzudringen. Niemals endete ein Gespräch, ohne dass auch der Lehrer Wichtiges gelernt hätte. Als Yadasa den neuen Schüler zum ersten Mal sah, war sie sehr betroffen. »Zarathustra, er ist ein Wahrheitsbringer wie du«, sagte sie überzeugt. »Er trägt das gleiche Zeichen Ahura Mazdas an der Stirn. Freue dich, dass du berufen bist, einen anderen Wegbereiter zu lehren.« Über 2 Jahre lebte Miang Fong im Kreise derer, die sich um Zarathustra scharten. Er lebte mit ihnen und doch ganz allein. Es war, als ob ein unsichtbarer Wall zwischen ihm und den anderen aufgerichtet sei. Nur dem Meister war es gegeben, ihn manchmal zu durchbrechen und einen Einblick in die klare, friedenerfüllte Seele des Schülers zu tun. Zarathustra liebte es, den Schülern Fragen zu stellen, die sie in der Stille überdenken, dann aber gemeinsam besprechen sollten. So hatte er einmal die Frage gestellt, »Ist es nötig, das äußere Leben derer, die Gott dienen wollen, in feste Formen zu bringen?« Je nach der Art der Schüler waren die Antworten ausgefallen. Völlig verschieden waren sie voneinander. Die meisten aber stimmten für einen Mittelweg. Man solle einige notwendige Regeln aufstellen, das Übrige aber jedem Menschen selber überlassen. Sonst erziehe man künstlich statt lebendige Pflanzen. Miang Fong war derjenige, der ganz scharf umrissene Regeln forderte. In seiner Begründung führte er aus, dass die Menschen immer mehr der Tiefe zuglitten. Wolle man diesen Lauf aufhalten, so müsse man Schranken setzen. Mit Vernunftgründen lasse sich der Mensch nicht hemmen. Zu viel sei in dieser Weise schon versäumt worden. »So erziehst du Gliederpuppen, hölzerne Bilder, wie die sind, mit denen die Kinder spielen und die sie selber bewegen müssen«, warf ein Mitschüler ein. »Das kommt auf die Regeln an, mein Freund«, gab Miang Fong in seiner ruhigen Art zurück. »Blinde Formen helfen nichts. Du kannst dem abwärts schießenden Gefährt keine Baumstämme kreuz und quer in den Weg werfen. Dadurch werden die Zugtiere scheu und der Absturz erfolgt umso sicherer. Es wird die Sache derer sein, die die Menschen leiten, die Regeln so aufzustellen, dass man im Befolgen Sinn und Zweck erfasst.« Ihr wisst ja alle, belehrte Zarathustra, dass auch ich gewisse äußere Zucht überall da verlange, wo ich die Kunde von Gott aussprechen möchte. Denket an die täglichen Waschungen, die getrennten Mahlzeiten und so manches andere, was streng durchgeführt werden muss. Das sind selbstverständliche Dinge, rief ein Schüler lebhaft. So erscheinen sie euch, die ihr nichts anderes mehr gewohnt seid, erwiderte der Meister. Aber sage uns, was würdest du für Regeln aufstellen, wenn du als Bote Gottes in ein Land gesendet würdest, Miang Fong? Ohne sich zu besinnen, gab der Schüler mit tief nach innen gerichtetem Blick zurück: Vor allem würde ich Schweigen verlangen.